Unternehmer Jam Sessions.
Tore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Ich gehe hier nicht weg, drehe das Mikro laut. Wer glaubt schon an ein Ende, wenn man ständig solche Podcast-Banger baut? Mit dieser Punchline angelehnt an den sehr guten Umse, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und ein passendes Zitat wäre eigentlich Big L Rest in Peace, ein absoluter Hip-Hop-Klassiker. Full Clip heißt der Track von Gangsta, auch ich glaube 1998, also die guten 90er Jahre, the Golden Age of Hip-Hop, wie das ja auch immer so schön genannt wird. Aber Big L Rest in Peace ist die Hip-Hop-Line, die ich immer mit meinem heutigen Gast Sven Lück verbinde, weil wir werden auch erzählen, wir haben früher gemeinsam Partys, Hip-Hop-Events veranstaltet, haben gemeinsam aufgelegt und er hat sehr inflationär dieses Lied gespielt und hat vor allem den Anfang auch immer gescratcht, Big L, Rest in Peace, Big L, Rest in Peace und teilweise gefühlt stundenlang, also war wahrscheinlich nur wenige Sekunden oder vielleicht waren es auch Minuten, auf jeden Fall ist das die Hip-Hop-Line, die mich immer mit Sven verbindet. Mit ihm spreche ich im Real Talk auch zwischen den Zeilen immer wieder mal über Hip-Hop, aber in erster Linie gedenken wir Beat Lounge, von daher auch Rest in Peace Beat Lounge, unserer eigenen Veranstaltungsreihe, die sowohl für ihn als auch für mich den unternehmerischen Prozess, unternehmerischen Werdegang initiiert hat. Das hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge dieses Podcastes erzählt. Da könnt ihr sehr, sehr gerne nochmal reinhören, natürlich. Aber es geht letztendlich in erster Linie um den unternehmerischen Werdegang von Sven nach Beat Lounge und wir gedenken in dem Zusammenhang seinem gastronomischen Konzept Bar Venezia The Baristro, was er 2019 kurz vor der Corona-Pandemie eröffnet hat und er wird davon berichten, welche Ziele, welche Träume er mit seinem Konzept verbunden hat, wie ihn die Corona-Pandemie ausgebremst hat, wie er versucht hat, seinen Laden und seinen unternehmerischen Traum zu retten, wie schwierig es war, das richtige Mindset dafür aufrechtzuerhalten und wie er vehement versucht hat, die Insolvenz abzuwenden durch verschiedene Möglichkeiten, auch unter anderem die Expansion als Ausweg aus der Krise heraus zu sehen. Aber er berichtet auch sehr offen und transparent und auch sehr bewegend, warum letztendlich die Insolvenz für ihn der richtige Schritt war. Also ihr könnt euch wirklich auf einen sehr, sehr schönen Real Talk freuen. Der erste Teil des Real Talks ist so ein bisschen Plauderei, spaßig, viel Hip-Hop, viel Anekdoten von früher sozusagen. Und der zweite Teil ist dann tatsächlich sehr, sehr bewegend. Also freut euch auf den Real Talk mit Sven. Viel Spaß dabei. Ich freue mich, dass Sven Lück heute bei mir ist.
Ich mich auch.
Ich sage einfach mal förmlich jetzt Sven Lück, deswegen ein bisschen förmlicher. Wir duzen uns natürlich gleich im Podcast. Sven, wir kennen uns auch schon lange. Wir sind Freunde. Geschäftspartner waren wir nie so richtig.
Nee, nie so richtig.
Erzählen wir aber gleich ein bisschen von. Ich habe hier versucht, ein bisschen heimelige Atmosphäre zu zaubern.
Ja, danke dafür.
Da muss ich mal Christian danken. Der kam nicht das erste Mal auf die Idee, die Sessel hier von IKEA. Darf man das sagen? IKEA gibt noch ganz viele andere tolle Möbelhäuser da draußen. Aber die Sessel sind, glaube ich, heißen die Ohrensessel? Keine Ahnung. Ganz bekannte Sessel von IKEA.
Ich fühle mich schon wie zu Hause.
Ja, die gefühlt jeder zweite Haushalt hat. Sonst saßen wir hier auf diesen Billigstühlen, wo ich auch festgestellt habe, wenn man billig kauft, kauft man zweimal. Ja, die kann ich nämlich jetzt schon mal austauschen. Und es ist ein bisschen gechillter, an diesen Sesseln zu sitzen. Von daher, heimliche Atmosphäre. Wir haben vorher schon ein bisschen Musik gehört, auch aus den 90ern, alten Hip-Hop. Das ist nämlich das, was uns...
Nicht, dass wir schon so alt sind, wir stehen einfach nur auf alte Sachen.
Absolut. Absolut. Das ist das, was uns verbindet. Unter anderem, was uns verbindet. Und was uns ja früher mit Basketball...
Ja, mit der Musik fing es an, ne? Und dann
fing's
hat man gemerkt...
Fing es nicht mit Basketball an? Ich weiß es gar nicht.
Ja, eher Basketball. Und dann hat man gemerkt, der hat die gleiche Musikmacke wie ich.
Ja, genau.
So fing das an, ja.
Und genau, wir wollen in diesem Podcast so ein bisschen zweigeteilt oder die Folge so ein bisschen zweigeteilt halten. Einmal über alte Zeiten plaudern. Aber natürlich auch im Kontext mit Gründung, weil ich formuliere es mal so vorsichtig, da fing es so ein bisschen für uns an.
Mhm.
Wir haben uns damals, also so ging es mir zumindest, ich habe mich gar nicht jetzt so gefühlt, wow, jetzt bin ich selbstständig und so, sondern wir haben einfach etwas gemacht, wo wir Bock drauf hatten und haben das einfach umgesetzt. Und witzigerweise bist du ja dann auch in die Selbstständigkeit gegangen, ich auch in die Selbstständigkeit. Ja. Und ich glaube, viele Dinge, die wir damals schon so umgesetzt haben, haben wir auch mit in unsere Selbstständigkeit dann danach genommen. Von daher finde ich es ganz spannend, auch mal darüber zu sprechen, wie das Ganze so entstanden ist. Und im Vorgespräch, das fällt mir ganz oft so auf, wenn ich Podcast aufnehme mit Menschen, die ich schon sehr, sehr lange kenne, die auch Freunde sind. Wenn man mal drüber nachdenkt, wie alles so angefangen hat, ist doch sehr schwierig, vor allem wenn es so lange zurückliegt wie bei uns, auch wenn wir nicht alt sind, aber aus irgendwelchen Gründen liegt es dann doch lange zurück. Ja. Auch so das Thema, wie man sich kennengelernt hat und so weiter.
Ja, es ist halt verschwommen irgendwie und so richtig nennen kann man es dann nicht. Ne?
Was nicht am Alkohol liegt, nur weil wir in der Gastronomie sind. Dass es verschwommen ist. Vielleicht liegt es doch am Alter. Man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht. Weil ich habe es vergessen, deswegen weiß ich es nicht.
Aber wir meinen beide, es ist irgendwie über den Basketball gekommen, wahrscheinlich über gemeinsame Freunde, die man da hatte.
Ja.
Und wir haben viel zusammen Basketball gespielt und ich wüsste das Jahr schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
Keine Ahnung.
Aber gefühlt war es ja so, diese Clique, die da so Basketball gespielt hat, hatte auch schon immer, also viele von denen hatten einen hohen Bezug zum Hip-Hop damals.
Ja, klar.
Irgendwie gehörte das
dazu. Das gehört zusammen. Und Sport und Musik verbindet halt, ne? Und da hatten wir gleich so eine Verbindung, weil man auch die gleiche Richtung Hip-Hop gehört hat. Und das kommt dann, geht über die Klamotten, ob das die Musik ist, der Sport ist, da war halt irgendwie direkt eine Verbindung, ne?
Ja, aber bei meinen hilflosen Versuchen zu skaten warst du nicht dabei, ne?
Nee, habe ich aber auch versucht im BMX und alles das, aber...
Nee, BMX habe ich ausgespart.
Einmal so böse auf, darf man das sagen, auf die Fresse gelegt und dann habe ich das BMX in die Ecke geworfen und nie wieder angefasst.
Ja, so
also richtig schlimm aufs Maul gelegt.
So ging es mir beim Skaten. Da habe ich mich einmal so übel und auch so mega blamiert. Das war richtig peinlich.
Ja, in Kassel gibt es ja die schöne Hall of Fame.
Ja.
Und da konnte man sich immer schön blamieren.
Ja, so weit war ich gar nicht bis zur Hall of Fame. Also ich glaube, da kannten wir uns noch gar nicht, als ich versucht habe zu skaten. Das war nämlich auf der Promenade an der Ostsee, wo ich cool skaten wollte, wo im Hochsommer zur Hochsaison, wo sehr, sehr viele Leute unterwegs waren. Und ich mich tierisch blamiert habe. Auf jeden
Aber
Fall.
Aber zeigt nur, dass man, dass die Zeit so, jeder hat da doch trotzdem irgendwie so die gleichen Dinge gemacht, weil es auch cool war, das zu machen. Und dadurch hat man auch direkt so eine Verbindung aufgebaut, als man sich dann kennengelernt hat, ne?
Genau.
Wenn der Background so ein ähnlicher ist und ähnliche Interessen. Ja.
Und der Background, um den es jetzt hier vor allem geht, ist das Musikalische, was ja dann für uns sehr wichtig war. Wir haben ja dann auch angefangen, Plattenspieler zu kaufen, Mischpuls zu kaufen, Platten zu kaufen. Das sind so schwarze, große Scheiben für alle, die nicht mehr wissen, was Schallplatten sind. Das ist das, was eure
immer noch der beste Sound, den es überhaupt gibt.
Absolut.
Also eine analoge Anlage mit Plattenspieler und gibt keinen geileren Sound.
Ja,
Das ist aber, das wird ja oft unterstellt, wahrscheinlich, das sagen dann immer nur so alte Männer.
Die jetzt gerade ist es ja wieder hip.
Also, ist mega hip wieder. Ne?
Jetzt gerade also, wieder voll im Trend.
Also, mega angesagt, wieder Vinyl zu machen. Aber ich finde tatsächlich diesen Sound, ich finde ihn einfach auch so cool, weil ich mag auch so ein bisschen dieses Unperfekte da drin.
Ja, und das
da
Knistern.
Ist man Knistern, genau. Ja. Da ist immer ein Kratzen drin und so weiter. Das ist schon cool. Auf jeden Fall ging es uns da um die Musik. Das muss jetzt Ende der 90er, würde ich das jetzt einfach mal grob einordnen. Genau. Muss das gewesen sein. Und wie es so oft so ist, wenn man dann für irgend sowas so eine Liebe und so eine Begeisterung entwickelt, wollten wir das auch gerne
hören. Ja, wir haben erst immer nur für uns aufgelegt.
Genau.
Ich glaube, jeden Tag bei dir rumgehangen. Und irgendwann haben wir dann für Freunde aufgelegt, dann auf Partys, Geburtstage und so ist das entstanden. Ne? Ist dann immer, immer weiter irgendwie Wege gesucht, das Publikum ein bisschen zu vergrößern.
Ja, genau, das weiß ich bei mir auch noch. Es war immer so ein mega Ritual, wenn ich meinen Geburtstag gefeiert habe. Mhm. Ich habe mich halt schon immer selber gefeiert.
Deswegen war hier noch ein Podcast. Wenn's kein anderer macht, meistens.
Deswegen war hier noch ein Podcast. Wenn ich nirgendwo eingeladen werde, einen Podcast, muss ich selber einen Podcast machen. Und da war schon immer wichtig, auf meinen Geburtstagen, dass die Musik stimmte. Also die Musik für mich stimmte, es war ja sehr ego-getrieben.
Also wir haben immer gefeiert, was die anderen gemacht haben.
Wir haben immer gefeiert. Egal. Mir war auch immer wichtig, dass aufgelegt wird. Also überall, wo ich hin bin, mussten die Plattenspieler hin. Es durfte nicht einfach irgendwo, was hat man von damals, von Kassette gespielt.
Ja.
Die ganzen Spotify-Playlists und so weiter gab es ja auch noch gar nicht. Und wie du schon sagst, genau, dann so über das Private ging es dann drauf hinaus, dass man dann auch geguckt hat, als dann auch so dieses Weggehen, Feiern und so weiter angefangen hat, dass wir festgestellt haben, irgendwie so richtig cool feiern können wir für unsere Verhältnisse nicht.
Ja.
Und wir waren ja dann aus welchen Gründen auch immer viel mal so in Deutschland unterwegs, München und so weiter, weil meine Schwester da lebte, haben sie besucht und so und haben da immer so kleine, geile Lounges entdeckt, wo genau unser Musikstil lief.
Genau, und das hat in Kassel gefehlt. Das gab es damals einfach noch nicht.
Ja, also es gab das Querbeat, also Props an das Querbeat, das war schon cool auf jeden Fall. Von dem war
für die damalige Zeit auf jeden Fall, aber halt ranzig, ne?
War ein bisschen ranzig, aber Musik war cool.
Musik war gut,
also je nachdem, wer auch aufgelegt hat, Grüße an Danny, war immer mega, wenn er war ja Resident, sagt man das ja so, ne, war er mehr oder weniger da. Aber die haben schon coole Sachen gemacht.
Ja, das stimmt.
Fand ich. Auf jeden Fall haben die einen sehr, sehr guten Long Island Eistee gehabt, wo wir das Rezept ja dann auch entwendet haben für unsere eigenen Partys.
Das ein oder andere Mal vielleicht.
Weil, um den Hintergrund ein bisschen einzuordnen, dein Vater kommt ja aus der Gastronomie, hatte damals...
So ein Kassler Urgestein, ja.
Genau, die Fulda-Terrassen. Hieß das Fulda-Terrassen?
Fulda-Garten.
Fulda-Garten, genau. Mhm. Ich habe neulich noch überlegt.
Ein Ausflugslokal.
Ein Ausflugslokal.
Direkt an der Fulda.
Und von den, wir legen für uns auf, wir legen auf Geburtstagen auf, ging es ja dann, dass wir einfach gesagt haben, komm, jetzt hier für Freunde, machen wir mal eine Party im Fulda-Garten.
Ja, genau, so fing das an. Und dann wurde es halbwegs professionell.
Genau, dann wurde es halbwegs professionell, aber die ersten ein, zwei Partys, also die wir gemacht haben, war ja auch da einfach nur für uns. Aber auch war ja schon...
Wir haben richtige Flyer gemacht, wir haben Getränkelisten, wie so eine Art... Getränkekarte plötzlich designt, selber gestaltet irgendwie.
Ja,
so
und da war der Long Island Ice aus dem Querbeet drauf.
Zum Beispiel. Ne? Und da fing das dann an, dass man das halt einfach ein bisschen professioneller aufzieht. Oder so, wie wir dachten, dass es professioneller wäre. Und weil gerade so im Hip-Hop-Bereich war das alles immer so ein bisschen so Gartenparty-mäßig. Ne?
Ja.
Und da haben wir einfach versucht, unser eigenes Ding durchzuziehen.
Was wir am Anfang auch gemacht haben. Wir haben dann immer so Bottle-Party-Season gemacht. Jeder muss irgendwie Getränke mitbringen und so. Aber da ist ja immer ein Missverhältnis. Es gibt natürlich Leute, die nichts mitbringen. Es gibt Leute, die total viel mitbringen. Ja. Dann gehen die Getränke aus. Dann ist nichts mehr zu essen da.
Und dann haben wir irgendwann gedacht, dann kümmern wir uns um alles. Man gibt uns ein bisschen Obolus für einen Einkauf. Also eigentlich plus minus null wenigstens. Und so hat das seinen Anfang genommen.
Ja, aber ich hatte es vorhin schon richtig formuliert. Es war für dich auch nicht so, dass man sagt, komm, da machen wir jetzt irgendwie ein Business draus, machen wir uns selbstständig, sondern wir wollten einfach coole Sachen machen und haben immer gesagt, okay, wir können jetzt die ganzen Kosten nicht mehr tragen. Ich meine, wir hatten schon verhältnismäßig wenig Kosten dadurch, dass wir bei deinem Vater feiern konnten.
Genau.
Und aber wir haben da schon, und auch gerade du, weil du ja auch eher so vom optischen auch herkamst, viel Wert auf Design und so gelegt hast, haben wir ja schon viel gemacht. Wir haben jedes Mal eine andere Deko gehabt.
Ja, das war schon richtig eine Lounge dann. Also, das war, man muss sich das so vorstellen, so eine typische Kneipenbar war das und wir haben das komplett umgebaut, das Ding.
Ja.
Mit indirektem Licht und geile Vorhänge, geile Sofas, so alte, ich weiß noch, wir haben so ausgemusterte Sofas besorgt und Stoff besorgt und selber bezogen und sowas. Also, schon versucht, da einen richtigen Lounge-Style reinzukriegen.
Ja. Muss dazu sagen, du hast das selber bezogen, weil im Handwerk ich konnte da nicht viel beisteuern.
Ich hab Thorsten war der Begutachter und
der genau. Und das ist ja so ein klassischer Gasthof gewesen, wie man das kennt. Du hast ja, ja gerade schon gesagt, so ein bisschen runtergekommene Kneipe, so richtig runtergekommen war es gar nicht, also so eine Dorfkneipe, sage ich mal, mit so einem Saal dran, wo ja auch Feste gefeiert wurden. Ja. Und da konnten wir ja unser Konzept auch gut umsetzen. Wir haben beim letzten Mal überlegt, wo der Name herkam. Wir haben es ja Beat Lounge dann genannt, weil wir dafür stehen wollten, einmal so vom Sound her, einmal loungig. Das ist das, was wir eigentlich mehr gefühlt haben.
Und letztendlich ging es aber um die Musik.
Ging es um die Musik, genau, ja. Lounge und Beat war so das Tanzbare.
Ja,
genau. Und wir haben ja einmal auch dann wirklich beide Räume genutzt. Das war dein Geburtstag, glaube ich.
Das war mein Geburtstag. Gut,
was, glaube ich,
legendär.
Was legendär war.
Also
war,
wirklich.
Weil auch von den Besucherzahlen her, das ja da am höchsten
war. Ja, sonst hatten wir immer so, es war ja in Kassel damals so, dass man, egal auf welche Party man gegangen ist, man hat immer die gleichen Gesichter gesehen. Ne? Und das war einfach wie so eine, ja, man war so in so einer Szene drin. Und das waren immer so 50, 60 Leute. Und an dem Abend waren halt plötzlich irgendwie 300, 350 Leute da.
Genau, genau. Und da haben wir nämlich es auch irgendwie geschafft. Ich weiß gar nicht wie, aber auf jeden Fall, ich glaube, alle, die damals Relevanz hatten im Auflegen in Kassel.
In Kassel, ja. Oder in Nordhessen.
Oder in Nordhessen, dass die aufgelegt haben. Und ich weiß noch, dass es völlig verrückt war, weil auf einmal MC René auch auf der Party war. Und Membrane war, gut, den kannten wir auch so, aber der hatte damals ja auch ein Hoch, der legt ja immer noch in Kassel auf.
Ja.
Viel.
Und der Danny hat er, ich glaube, das kam durch einen Danny D, durch einen Daniel, der hatte auch eine richtig gute Anlage besorgt, die hatten wir aufgebaut und so. Und der hatte natürlich durch seine längere Zeit des Auflegens schon ein bisschen professioneller auch die Kontakte und so kam das zustande, glaube ich.
Ja, aber das war auf jeden Fall eine coole Party. Aber da war das Konzept eigentlich das einzige Mal so richtig krass umgesetzt, jetzt von der Trennung her, weil wir haben dann in dem Lounge-Raum aufgelegt, die Lounge-Mucke, und da gab es diesen Beat-Raum, der dieses Feiern so symbolisieren wollte sollte. Und da wurde auch gut getanzt.
Ja.
Muss man mal sagen, ne?
Also soweit ich mich erinnern kann.
Das ist jetzt getrübt, weil es so lange her ist.
Ja, genau.
Und weil der Long Island Ice sehr gut geschmeckt hat. Aber und wie du schon sagtest, danach hatten wir immer so 60, 70, 80 Leute da. Auch als wir dann für uns gesagt haben, wir nehmen da jetzt auch Eintritt für. Ja. Wie gesagt, gar nicht, um da jetzt ein Geschäftsmodell draus zu machen, wie man das ja heute nennen würde, sondern einfach, um unsere Unkosten zu decken. Und was wir dann auch im Vorgespräch gemerkt haben, was an sich schön war, dass wir oder dass die Partys es irgendwie geschafft haben, so viele unterschiedliche Gruppen miteinander zu verbinden. Weil irgendwie gab es ja irgendwie immer, ist ja, weiß nicht, ob es Hip-Hop-spezifisch ist, vielleicht noch in einer Musikrichtung, kenne ich mich nicht so aus, aber da war es ja echt so, da waren immer so Krüppchen, die irgendwie füreinander standen oder untereinander.
Stimmt, auch
so
das weiß ich auch noch,
genau. Beef hatten oder verfeindet waren. Und es war
trotzdem waren die immer da und das war ja auch immer so ein bisschen so ein Abtasten und also war eine interessante Zeit auf jeden Fall.
Ja. Gab auch immer mal ein bisschen Stress. Aber du hast mir eine schöne Anekdote erzählt, weil von dieser einen, ich sag mal, Stressmacher-Gruppe.
Ja. Ich weiß leider den Namen gar nicht mehr. Ist auch vielleicht auch besser. Irgendwann auch im Nachtleben Kassels habe ich den mal, also wirklich bestimmt fast 20 Jahre später getroffen. Und er hat mich erkannt und hat mich dann angesprochen und hat sich dann mehr oder weniger entschuldigt, wie das damals abgelaufen war. Und das fand ich auch dann schon lange gar nicht mehr schlimm. Aber er fand es eigentlich immer cool, was wir da gemacht haben, und war eigentlich immer nur neugierig, wie man sich da so musikalisch entwickelt. Und auch das, er fand es eigentlich immer cool, dass wir da was auf die Beine gestellt haben. Weil die auch, im Gegenzug haben ja auch immer viele Partys veranstaltet, wo wir dann waren.
Ja.
Und also im Prinzip war das eigentlich nur ein Konkurrenzdenken, ne? Was dann halt vielleicht manchmal ein bisschen aufgrund des Alters auch ein bisschen ausgeufert ist.
Ja, aber muss dazu sagen, diese, wie gesagt, ich hätte auch überhaupt keine Gesichter mehr vor Augen, wer das war und Namen sowieso nicht. Aber die haben ja letztendlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, auf dieser einen Party, wo es jetzt nicht richtig schlimm eskaliert dass wir gesagt haben, okay, wir machen im Fuldagarten keine
Partys. Das war dann die letzte und dann haben wir uns anders orientiert, ja. Und dann ging es Richtung Göttingen.
Genau, dann sind wir eigentlich nur noch auf dieses Lounge-Thema gegangen. Ja. Da kam dann Lars ins Spiel, den ich kennengelernt hatte. wie man das klassisch damals so Leute kennengelernt hat, im Internet, nein, Quatsch, bei uns im Plattenland.
Gab es das schon mit Modem, ne? Dann.
Genau, es hat immer sehr lange gedauert.
Bist du schon im Internet?
Hat immer sehr lange gedauert.
Kann ich telefonieren?
Ich habe Lars im Plattenladen kennengelernt. Und da genauso ähnlich wie bei uns ja auch, Musik verbindet einfach echt extrem schnell. Ne? Also wenn man gerade so eine Leidenschaft für sowas hat und er nach wie vor immer noch Produzent, Rapper, Hip-Hop-Konsument einfach. Und ich hatte ihn so ein bisschen von unseren Partys erzählt, der war ja nie da, da kannten wir uns noch nicht. Und hatte gesagt, okay, wir suchen jetzt irgendwie was anderes und gucken. Und er hatte dann den gesagt, fahrt doch mal nach Göttingen, da ist die Rodeo-Bar. Und so kam der Kontakt. Und was wir eigentlich vergessen hatten, eben zu erzählen bei unseren Partys, was wichtig war neben der Musik, war immer noch das Essen.
Ja, stimmt, genau. So Essen. Kam ja dieses.
So kam ja das Chill and Dip.
Chill and Dip,
haben
genau.
Haben wir es dann genannt.
Oder auch im Sommer haben wir Chill and Grill gemacht.
Genau, Chill and Grill.
Ja,
und cool. Wir wollten dann Chill and Dip fortleben lassen und haben dafür Lounges gesucht. Und auch da, weil es in Kassel zum damaligen Zeitpunkt keine für uns passende Lounge
nicht
gab.
Nicht wirklich, nee.
Haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt den Aufwand und fahren nach Göttingen. Also für
wobei das auch gar nicht immer so weit war, weil unser Headquarter sozusagen war der Fuldagarten und Fahrt von da nach Göttingen war eine Viertelstunde, ne?
Ja.
Da konnte man immer gut vorbereiten, also gerade die Essensgeschichten und dann ist man von da aus los, ne?
Ja. Da war es dann so, wir haben ja tatsächlich alles selber gemacht, die Dips selber, also wir haben jetzt da nicht irgendwie eingekauft, auch das war es damals schon immer wichtig.
Ja.
Dass wir das selber machen, haben uns Rezepturen aus dem Internet rausgesucht. Ja, das kann ja gar nicht sein. Bücher habe ich gekauft.
Bücher, also diese komischen Sachen, die man so aufklappt und da sind so Buchstaben und Bilder drin.
genau. Habe ich halt auf Schreibmaschine
runtergeschrieben. Also lesen können wir anscheinend auch, weil das haben wir irgendwie hingekriegt.
Auf Schreibmaschine runtergeschrieben, dann die
Schreibmaschine.
Die Rezepte. Und das war uns damals schon wichtig. Aber war natürlich auch da wieder ein enormer Aufwand. Aber auch selbst da haben wir immer noch nicht gesagt, pass mal auf, wir fangen jetzt mal an.
Aber fandst du es wirklich anstrengend?
Nee, ich fand es überhaupt nicht anstrengend.
Weil es war einfach
weil wir ja Bock
Spaß
drauf hatten.
Und wir Leidenschaft
ja
und Freizeit.
Es ging ja auch immer
um dieses Zusammen, was machen, aufbauen, irgendwas.
Absolut. Ich fand es überhaupt nicht anstrengend. Ich versuche nur jetzt aus der heutigen Sicht, aus Beratersicht auch da mal so drauf zu gucken, wie so Geschäftsideen entstehen. Beziehungsweise für uns gefühlt war es ja nie eine Geschäftsidee, sondern wir haben es ja einfach gemacht. Aber ich erlebe es halt als Berater ganz, ganz oft und auch viele Franchise-Geber, die hier in dem Podcast schon ihre Gründungsgeschichte erzählt haben, ist halt ganz ähnlich gelaufen. Die waren halt angeteased von irgendeiner coolen Idee, die sie umsetzen wollten und haben halt da nicht gesagt, wir kalkulieren mal, was sowas kostet. Haben wir ja nie gemacht. Wir haben uns nicht hingesetzt, was kostet das jetzt? Was müssen wir für Geld nehmen? Wir haben ja dann irgendwann gesagt... Ja,
kalkuliert in dem Sinne, dass wir halt auf plus minus null rauskommen. Das war uns immer... Ne?
Ja, aber haben wir es wirklich gemacht? Also
du warst da schon immer ein bisschen hinterher.
Ja?
Ja, doch, erinnere ich mich schon.
Das
hatte schon immer einen vernünftigen Rahmen, das Ganze.
Dann ist das bei mir auch so ein bisschen verblasst. Weil es ging ja auch darum, wir haben ja dann irgendwie Eintritt genommen.
Also wir haben immer von dem Geld, was wir in Anführungszeichen verdient haben, haben wir Platten gekauft, ne?
Ja, genau.
Naja, also es ist ja halt so ein Wiederkehrender, man musste ja auch immer up-to-date bleiben.
Und ja immer gute Musik spielen.
Man musste früher auch wirklich noch ins Geschäft gehen und sich das anhören und eventuell mitnehmen, gegen Bares.
Ja, aber hätte man mal wirklich bepreist jetzt, was wir da rein investieren auch. Und man konnte ja auch viele Dinge auch nur machen, weil wir einen guten Freundeskreis hatten, der uns ja richtig unterstützt hat, muss man mal sagen. Ich meine, es ging ja dann los, dass wir noch professionellere Flyer gemacht haben für Göttingen. Das hat Lars dann gemacht, weil er aus dem
Grafikdesign
kommt. Wir brauchten auf einmal sowas wie Türsteher. Also Türsteher nicht im Sinne von Leute draußen lassen, sondern die Kasse machen oben.
Ja, wir haben alles Freunde gemacht.
Ja, genau, das haben halt alles Freunde gemacht, die jetzt keine Lust hatten, Platten zu kaufen, sondern
die haben kein Geld dafür gekriegt. Die waren halt dann Teil dieser unserer.
Haben sie keins gekriegt, weil wir ihnen keins gegeben haben oder weil sie keins wollten? Ich glaube, sie wollten keins. Ne?
Die wollten einfach Teil von Beat Lounge. Also das war ja fast dann, wir hatten ja sogar fast...
Movement.
Movement. Naja, es war schon ein bisschen so eine Marke. Wir haben uns T-Shirts nicht bedrucken lassen, extra besticken lassen, Polohemden und sowas. Haben wir auch im Freundeskreis dann alle, die immer da waren, verteilt.
Ja.
Ich habe eins noch.
Ich habe auch noch eins.
Ja.
Es war dieses Dunkelgrau mit Lila drauf, ne? Ah, das habe ich auf jeden Fall.
Okay, nee, ich habe so ein Auberginenrotes, lila, keine Ahnung, mit silberner Schrift.
Also umgekehrt, mein Gott, ich bin völlig verblasst.
Weil dieses Aubergine hat uns nämlich irgendwie, keine Ahnung, wie wir da drauf kamen, aber das war unsere, wie nennt man das?
Corporate Identity,
ja.
Genau. Ja, die wir natürlich auch so damals hatten. Das ist halt.
Ein bisschen schon, weil du kamst ja aufgrund deines Studiums schon so aus diesem Wirtschaftsbusiness.
Ja, aber wir haben ja gefühlt ja nicht so viel. Es ist halt interessant immer zu sehen, es ist halt einfach so viel organisch entstanden da. Also wir haben es halt einfach so gemacht, ohne drüber nachzudenken.
Also bringen wir es auf den Punkt, richtig. Wir waren vor unserer Zeit. Wir hatten schon eine Marke, wir hatten schon eigene Shirts bestickt und ein bisschen weg von diesem Hip-Hop-Schmuddel-Image und es werden Drogen konsumiert. Wir haben nicht macht ja keiner, ne? Keine illegalen Drogen konsumiert, nix.
Wir haben nur die legalen Drogen, Alkohol.
Ich gar nicht so viel.
Gut. Kann ich jetzt für mich nicht behaupten zu den damaligen Zeiten. Obwohl beim Auflegen gar nicht so viel.
Wir haben unseren in dem Sinne Job dann ernst genommen. Also das war schon immer, das hat uns vielleicht auch ein bisschen abgegrenzt von vielen anderen, weil wir das relativ professionell in unserem kleinen Rahmen gemacht haben.
Ja. Dann waren wir da in der.
Und
in
zuverlässig.
Der, ja. In der Rodeo Bar.
Ja.
Haben da immer, wie gesagt, Chill and Dip.
Alter Puff, kann man ja sagen, wie es ist.
Ist das ein alter Puff gewesen?
Das war ein alter Puff.
Okay.
Da gab es das sogenannte Uteruszimmer mit rotem Plüsch und.
Ach, stimmt, ich erinnere mich.
Abgefahrenes Kellergewölbe. Das war ein cooler Laden.
Ja, absolut. Und wir fanden das direkt cool, weil uns das echt so an Läden in Köln, München und so erinnert hat.
Man darf auch nicht unterschätzen, also Göttingen auch immer noch, obwohl es eine relativ kleine Unistadt ist, aber du hattest da schon immer dieses Großstadtfeeling. Aufgrund dieser vielen Studenten hast du viel Bewegung, viel Dynamik.
Ja, aber nur
und
wenn
immer
Semester.
Immer coole Läden.
Aber nur wenn Semester ist, ne? Außerhalb der
ja gut, dann,
Semester.
Da war Totentanz.
Da war Totentanz.
Ja, und weil es halt Niedersachsen war und da waren halt viele aus Hannover, Hamburg, schon aus diesen Großstädten, weil da nämlich Jura und Medizin studieren konntest.
Ja.
Und dementsprechend waren da gab es immer coole Läden.
Und jetzt die Preisfrage. Was haben wir in der Eintritt genommen? 3 Mark?
Ach, das war noch D-Mark, ne?
War das D-Mark? Das ist mir so voll peinlich. Ich weiß gar nicht, wann der Euro gekommen ist, ne?
Als
Wirtschaftswissenschaftsstudent.
Mittendrin irgendwann. ja, da kann man ja ahnen, wie lange das schon her ist.
Ich meine, wir haben mit 3 Mark
am Anfang 3 Mark irgendwie und dann haben wir uns hochgekämpft auf 5 Mark.
Und das war schon, damit waren wir schon teuer, ne? Damit galten wir schon als teuer.
Weil halt Studenten und die
musste man
schon immer ein bisschen.
Gab viel Diskussion an der Tür.
Das stimmt.
Was uns unsere Freunde wieder gespiegelt haben, die ja die Kasse gemacht haben, wo es aber unglaublich war, ne? Ich meine, was wir da an Essen aufgefahren haben.
Ja.
An diesen Dips. Also es war jetzt kein warm-kaltes Buffet, sondern war halt ein Dip-Buffet, ne? Also selbstgemachte Dips in dem Fall sogar.
Ja.
Selbstgemachte Dips, verschiedene Sachen. Herzhaft
bis süß, alles.
Genau. Und der Inhaber von der Rodeo Bar, ich weiß den Namen leider nicht
mehr. Ich auch nicht mehr. Ich habe versucht, drüber nachzudenken, aber es fällt mir nicht mehr ein.
Fand es auch mega nice. Und der Deal war dann, wir Eintritt, er kriegt ganze Getränke
was
er verkauft hat. Und er hatte darauf gehofft, dass wir seinen Laden voll machen. Das hat mal mehr, mal weniger geklappt. Zum Schluss relativ gut, glaube ich.
Ja.
Und aber weißt du noch, warum wir dann letztendlich da aufgehört haben?
Nee, leider nicht. Ist mir ein bisschen entfallen. Ich glaube, irgendwann war uns dann der Aufwand dann doch zu viel und wir haben es dann einmal monatlich gemacht und dann alle 2 Monate mal.
Ja.
Dann ist das so ein bisschen ausgelaufen, wie das aber auch oft so ist bei so Sachen, ne?
Ja.
Dass man dann einfach irgendwie, haben wir dann parallel in Kassel noch was gemacht.
Genau, im Kuba Club.
Im Kuba Club war damals auch eine coole Location. Auch eine der wenigen echten Lounges oder Lounge-Feeling. Da haben wir das gleiche Konzept gefahren.
Wo man da wieder gut umsetzen konnte, weil
oben war schon eine Lounge.
Und unten war halt das zum Tanzen. Da konnte man Beat Lounge wieder ganz gut umsetzen.
Ja, genau.
Während Rodeo Bar ja rein Lounge-Konzept war.
Ja, genau. Nee, aber warum wir jetzt letztendlich dann aufgehört haben, weiß ich nicht. Und 2 Jahre später ist dann mein Papa weggegangen aus dem Fuldergarten und dann nach Fritzlar gegangen.
Ja.
Da war dann sowieso.
Und ich glaube, die Rodeo Bar wurde doch auch, der Besitzer von der Rodeo Bar einen zweiten Club aufgemacht, weil er schon wusste, dass er die Rodeo Bar nicht halten kann, also weil er irgendwie was anderes geplant hat, dann war es im King Kong Club, da kam man dieses Feeling nicht mehr so cool auf.
Stimmt, da waren wir auch mal.
Ja. Genau, da kam das Feeling nicht mehr so gut auf. Und ich habe noch eine
Manchmal ist so eine Location dann aber auch einfach durch und dann geht es halt woanders hin oder.
Ja. Mit dem Aufwand und dem Hin- und Herfahren. Ich fand das so witzig. Uns ist irgendwann mal im Hochsommer, weißt du das noch? Irgend Milch umgekippt oder, nee, oder Quark
das
oder
war das Dip, oder? Berühmte Käsemobil.
Ja.
Das war ein Auto von meinem Papa und er hat, schönen Gruß nach Fritzler.
Ja.
Dem sind mal so ein 5-Liter-Eimer Sahne.
Ach stimmt, ihm ist es umgekippt und wir mussten alle damit fahren.
Mein Vater hat oft den Einkauf selber gemacht.
Wir durften damit fahren, muss man ja sagen.
Ihm ist es dann umgekippt. Und ja, das hat natürlich sich schön verteilt überall unterm Teppich und so. Und man hat diesen Geruch leider nie wieder rausbekommen. Und das war dann das berühmte Käsemobil, weil das hat dann richtig nach Stinkekäse gerochen.
Aber man braucht immer einen Sündenbock. Dein Vater ist dran schuld, dass wir die Partys nicht fortgesetzt haben, weil mit dem Auto konnte man einfach nicht mehr.
Lass mir das jetzt mal so stehen, ja. Das war auch der letzte Abend in Göttingen. Der war auch wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, der war sehr unterhaltsam. Aber ich nehme das mit dem Sündenbock und seinem Vater zurück, weil mit deinem Vater darf man sich nicht anlegen, weil da gibt's die zweite Anekdote, wo ich deinen Vater über kennengelernt habe. Und wir durften ja netterweise bei dir immer, das fand ich immer so toll, wir durften dann bei dir immer, ich bin ja so damals so ein Schnitzelliebhaber gewesen, Schnitzel und Pommes, damit war ich ja einfach glücklich zu machen. Und das hat dein Dad ja immer in Perfektion gemacht.
Ja,
und auf jeden Fall durften wir einfach in die Küche gehen und uns da bedienen und Bestellungen aufgeben und so weiter und so fort. Und dann war ich in der Küche und da hat dein Vater einfach, ist er an so einen Ofen gegangen und hat einfach mit seinen bloßen Händen aus diesem heißen Ofen da so ein Blech rausgenommen.
Ja, und der Blick von Thorsten war einfach, das ist nicht mit Geld zu bezahlen.
Und ich dachte, okay. Also von daher, ich lege mich nicht mit ihm an. Er ist nicht
der Macht Sündenbock. Er immer noch.
Wir haben einfach für uns beschlossen, es nicht weiterzumachen.
Ja.
Aber für uns stand es ja auch nie zur Debatte, da jetzt irgendwie zu sagen, ein Geschäftsmodell draus zu machen.
Zu der Phase nicht, nein.
Schade
für mich eigentlich. War aber eigentlich schon damals klar, dass ich mich früher oder später mal selbstständig machen werde.
Ja, ja, das war für mich auch klar. Und aus diesem ist ja auch ganz, ganz viel raus entstanden. Weil ich hatte gesagt, ich habe Lars kennengelernt. Und mit Lars hatte ich ja dann noch ein eigenes Konzept verfolgt. Da wird es auch mal Foodlife hieß das. Die Idee ist ja nie umgesetzt worden. Mhm. Aber die ist auch daraus entstanden. Da wird es nochmal eine Podcast-Folge zu geben. Und ich hatte es ja im Intro schon gesagt, du bist dann tatsächlich auch über Umwege. Also
über Umwege,
erstmal dann.
Ich glaube, ausschlaggebend war auch, dass wir beide dann, war auch eher unabhängig voneinander, ne? Dass wir dann beide nach Köln gegangen sind.
Das war auch.
Also zeitgleich fast eigentlich.
Ja.
Aber gut, man orientiert sich dann schon irgendwie daran, wo Freunde hingehen, mit denen man sich gut versteht. Und dann sind wir beide in Köln gelandet.
Ja.
Du sogar länger als ich.
Ja, bei mir hat es tatsächlich auch was damit zu tun, was ich gerade schon gesagt habe, dass ich diese Selbstständigkeit mit Lars da umsetzen wollte.
Ja.
Weil wir Standorte in Köln und Düsseldorf gesucht haben und hatten einen theoretischen Standort in Düsseldorf. Und um die Wartezeit und um auch mehr vor Ort zu sein, bin ich ja dann nach Köln gegangen und habe gesagt, ich arbeite dann da erstmal. Und aber wie gesagt, dann ist ja aus der Idee nichts raus geworden. Das erzähle ich mal im anderen Podcast. Du warst auch in Köln. Bei dir wäre es ja viel naheliegender sogar, dass du in die Gastronomie gehst über deinen Vater.
Ich wollte eigentlich erstmal was ganz anderes machen.
Ich glaube, das ist oft so, glaube ich, auch tatsächlich.
Ja, weil man dann so aus diesem elterlichen Bereich dann sich mal abnabeln kann und will und möchte. Keine Ahnung, Köln war vielleicht einfach nicht die richtige Stadt und ich bin dann nach 2 Jahren wieder zurück.
Ja. Und dann können wir ja mal eine ganz gute Überleitung machen.
Ja.
Du bist ja dann nicht direkt in die Gastronomie gegangen, also in der Selbstständigkeit.
Nee, genau. Ich habe dann, wie das dann so ist, dann bin ich erstmal zurück in die Heimat nach Kassel und dann überleg natürlich, was machst du jetzt? Und eigentlich habe ich mich dann zurück auf das besinnt, was ich dann vorher schon immer so, man hatte schon immer Berührungspunkte mit der Gastronomie, einfach durch die Eltern. Und hat natürlich jede freie Minute dann da geholfen und habe dann feststellen müssen, dass genau das sein soll, was ich eigentlich dann den Rest meines Lebens, zumindest dachte ich das damals, gerne machen würde. Und dann habe ich direkt dann eine Ausbildung angefangen.
Eine Ausbildung zum
Hotelkaufmann. Ja.
Hier in Kassel, ne?
Hier in Kassel, ja, genau. Dann aber auch wieder im elterlichen Betrieb.
Okay.
Weil das dann aber auch naheliegend war. Ne? Auch dann finanziell konnte man da ein bisschen besser was aushandeln. Weil wieder zurück zu so einem Ausbildungsgehalt wollte ich dann auch nicht.
Ja, und
Mitte 20.
Ja. Du hast aber die Ausbildung mit dem Ziel schon gemacht, dich dann auch selbstständig zu machen?
Genau, ja. Also der ursprüngliche Plan war immer, dass man den elterlichen Betrieb übernimmt. Aber da der alte Herr einfach noch nicht aufhören möchte und auch immer noch Spaß dran hat, soll er auch. solange er sich dafür in der Lage, dazu in der Lage fühlt, soll er das machen. Und dann war es eigentlich eher Zufall mit der eigenen Selbstständigkeit, beziehungsweise hat das Geschäft einfach mich gefunden, weil ich angefragt wurde, ob ich Interesse hätte, mich selbstständig zu machen.
Du hast gesagt, du hast deine Ausbildung gemacht, das war irgendwie zweieinhalb,
also eigentlich 3 Jahre, ich habe sie verkürzt.
War 2017 dann oder was? Oder wann hast du die Ausbildung? 2017, 2018? Ja,
2011.
2011, ah, okay.
Also eigentlich wäre sie bis 2012 gegangen, aber ich habe sie verkürzen können.
Ja.
Die Möglichkeit gibt's, wenn man sich da reinhängt, kannst du ein halbes Jahr verkürzen. Was ganz schön war, du konntest damals, ich weiß nicht, ob es das Angebot von der IHK Hessen noch gibt, konntest du in dem Zuge dieser kaufmännischen Ausbildung noch deinen Betriebswirt machen, nicht Betriebswirt, ist so ein Handelsfachwirt. Dann musst du halt dann Zeit opfern und sitzt bis 17 Uhr in der Berufsschule. Und dann kannst du da noch lernen, musst nochmal eine dritte Fremdsprache lernen, entweder Französisch oder in meinem Fall war es Spanisch.
Okay.
Und hast dann, bekommst Unterricht in Excel-Tabellen und sowas, ne? Also so ein, wie so ein Mini-Wirtschaftsstudium.
Das heißt, du sprichst Spanisch, oder was?
Un poco.
Mein Gott, was mir in diesem Podcast alles lernt. Also ich noch über meine Gäste.
Ja, siehst du, hast du nicht gewusst, ne?
Nee, aber
schöne
nicht
Sprache,
gewusst.
Aber wenn man es natürlich nicht nutzt, das ist wie mit Französisch, geht halt vieles verloren. Das ist nicht so im Sprachgebrauch wie das Englische, das hat man natürlich ständig drauf.
Ja, also meine Französischlehrerin bei Abi hat immer gesagt, bitte benutzt diese Sprache nicht. Wähl doch einfach
Ich habe es leider nach der 10. abgegeben, das war auch ein Fehler.
Ich habe es auch abgegeben, aber das war gut so. Okay.
Nee, auf jeden Fall, das war ganz interessant. Und was für mich auf jeden Fall interessant war, ich hätte diese Ausbildung ja nicht machen müssen, aber für mich war wichtig, dass ich dann wirklich diesen professionellen Weg gehe, dass man eine Fachausbildung macht und auch was Kaufmännisches. Und im Nachhinein bin ich auch sehr froh drüber, weil ich habe so viele Sachen gelernt und speziell die, ich hoffe, das ist überall in Deutschland so, aber die Berufsschullehrer in Kassel waren besonders gut und kamen alle vom Fach. Okay. Die hatten alle gastronomischen Hintergrund, alle in großen Häusern oder im Ausland gearbeitet und hatten dann auch das Fachwissen.
Ja, okay.
Das war sehr praxisbezogen, das fand ich auch gut. Ne? Das ist halt wie so ein duales Studium.
Ja, und aber zu dem Zeitpunkt, weil du hast gesagt, du hast die Ausbildung bei deinem Dad gemacht, also dem Praxisteil, die Schule war hier, ne? In Kassel.
Die war in Kassel, weil ich in Kassel gewohnt habe.
Aber er war schon in Fritzlar zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau. Ja, genau.
Weil so kam er dann auch.
Also eigentlich hätte ich nach Homberg gemusst, aber dadurch, dass ich in Kassel meinen Wohnsitz hatte, konnte man das so deichseln, dass ich hier in Kassel zur Berufsschule gehen konnte. Weil die auch einen besseren Ausbildungsstandard hat.
Okay, weil so kam ja dann auch die Connection wahrscheinlich dadurch, dass du viel in Fritzlar warst. Weil du hast dich ja dann in Fritzlar selbstständig gemacht.
Ja, genau. Ja.
Und du hast
das
schon,
war eher Zufall.
Ja, du hast schon so schön gesagt, die Immobilie kam zu dir oder die Idee, sage ich mal, kam zu dir.
Ja, das war eine Geschäftsaufgabe aufgrund des Alters vom Vorbesitzer. Und der Sohn von ihm, der auch viele gastronomische Projekte am Laufen hat, der hat mich angesprochen. Weil wir kannten uns vorher schon durch einen gemeinsamen Freund. Und der hat mich einfach angesprochen, hier, mein Papa möchte aufhören, möchte beide Geschäfte abgeben. Und das eine hatte er verkauft. Und den Laden, den ich dann übernommen habe, der war noch frei.
Ja.
Und dann habe ich es mir einfach ganz ungezwungen angesehen. Und daraus ist dann innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von 2-3 Monaten, eine eigene Geschäftsidee entstanden.
Ja, um jetzt den Hörer kurz abzuholen, also der hatte eine Eisdiele oder 2 Eisdielen,
ja, genau.
Muss man sagen.
So ein klassisches italienisches Eiscafé war das.
Und einen so einen kleinen Pavillon auf einem Parkplatz von was, das Edeka?
Ja, das ist so ein Einkaufszentrum, ja.
Ja,
genau.
Also wo mehrere Geschäfte, ja, ein großer Parkplatz, Geschäfte, und da hat er so ein Pavillon und diesen Pavillon, den hat er dir angeboten, richtig, weil der andere schon verkauft wurde.
Genau.
Und dann, das hat man ja witzigerweise.
Das war 2019.
Ja. Ah, das war 2019, okay.
Ja.
Weil das hatte man, witzigerweise höre ich das ganz oft. Also viele denken ja so klassisch, okay, da sind jetzt Gründer, die haben eine Idee, die wollen die Idee umsetzen, feilen an der Idee, suchen sich den Standort. Mhm. Aber es ist ja ganz oft so, dass Ideen irgendwie entstehen, weil einem Standort angeboten wird.
Mhm.
Und was an sich da ganz gut ist, weil grundsätzlich müssen Gründungsideen ja immer zum Standort passen.
Ja.
Und wenn du schon mal weißt, was der konkrete Standort ist,
ja,
kannst du ja besser deine Idee auf den Standort anpassen. Aber was hast du denn in diesem Standort gesehen, an diesem Pavillon? Also du wolltest ja nicht eine klassische Eisdiele jetzt.
Nee, führen. Ich habe aber einfach gesehen, dass aufgrund dieser Lage da, dass da viel Potenzial ist, weil da einfach, du musst dich gar nicht erst um diese Laufkundschaft kümmern, ne? Aufgrund dieses eingebettet in diesem, ich sag jetzt mal, Einkaufsmall, nur dass die unter freiem Himmel ist.
Ja.
Da ist halt genug Kundschaft da, ne?
Ja.
Und dann habe ich das einfach. Das Grundkonzept war ja ähnlich wie dieses italienische Eiscafé, nur dass ich halt kein Italiener bin. Und dass ich halt einfach alle Einflüsse, die mich so mein ganzes Leben begleitet haben, damit habe einfließen lassen.
Ja. Und du hast aber das Konzept schon ein bisschen verändert im Sinne von erweitert. Hast ein Grundkonzept, also Eis gab es da ja immer noch.
Eis gab es trotzdem immer noch. Danke an Steffen von Lecco Mio, der das beste Eis hier macht.
Du auch da reingeholt oder war
das? Das habe ich reingeholt. Ja. Nee. Die vorher haben es selber produziert. Und ich habe mir dann jemanden gesucht, der das Eis für mich produziert, weil alles alleine machen kann man nicht.
Ja. Am Edersee, ne?
Ja, genau. Am Edersee.
Ja. Top Eis.
Ja, definitiv.
Gibt auch andere gute Eis, die.
Ja, ist schon besonders, weil er auch wirklich alles selber macht. Aber anderes Thema. Auf jeden Fall, das Grundkonzept war schon, ich habe das schon gesehen sofort, also mit Eis, Kaffee und Kuchen holt's die Leute immer ab. Und habe dann auch schnell gemerkt, wir haben dann am Anfang eine ganz kleine Speisekarte angeboten und das wurde dann automatisch immer größer, weil die Nachfrage da war. Ja, also ich habe richtig Mittagessen angeboten. Dann kam ganz schnell die Frage, ob wir auch Frühstück anbieten. Also haben wir auch Frühstück angeboten. Und abends kamen auch noch immer Gäste, ne? Obwohl dann die Geschäfte zu waren. Aber die Leute sind immer ganz gezielt, das war auch vorher beim vorigen Besitzer so, haben immer ganz gezielt diesen kleinen süßen Laden gesucht.
Okay.
Und das hat sich ganz schnell, da ist dann so ein kleiner Ort wie Fritzlar, ist immer Fluch und Segen zugleich. Spricht sich halt ganz schnell rum, dass da was Neues auf hat. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann kommen die Leute eigentlich von alleine.
Ja, also du hast ja quasi dann ein Ganztageskonzept da draus gemacht.
Genau.
Ne? Mit Frühstück über Mittagessen bis hin abends. Genau. Abends hattest du dann auch noch Essen oder dann gab es Cocktails?
Oder was abends 10. Ja, Cocktails jetzt nicht. Wir haben so Aperitivos und sowas angeboten, ja.
Okay.
Und eine relativ große Weinkarte. Also abends, die Leute kamen immer gezielt zum Essen und sich entspannen und Sonnenuntergang genießen.
Ja. Und die Rezepturen waren alle dann von dir? Also das jetzt war alles von dem Essen, was du da eingeführt hast?
Also meine Freundin hat mir damals geholfen, weil die gerade mit dem Studium fertig war und dann hat sich das so ergeben mit dem Laden. Also hat sie mir natürlich beiseite gestanden. Es waren alles eigene Rezepte. Alles, obwohl ich kein gelernter Koch bin, aber ich bilde mir ein, dass man aufgrund dieses gastronomischen Hintergrunds, den man sein ganzes Leben so durchgeht, dass da einiges hängen bleibt. Und ich denke auch, dass die Gäste da immer zufrieden waren.
Ja, und war mediterran geprägt.
Ne? Ja, schon. Durch viele Reisen und diese mediterrane Küche passt halt auch zu einem Mittagessen, was vielleicht nicht so schwer sein sollte. Oder auch an so einem, passt einfach zu so einem italienischen Eiscafé, wie es vorher war. Ne? Oder von diesem ganzen Flair und dieses Loungige. Da ist auch wieder die Musik, die hat auch eine große Rolle gespielt in meinem Laden. Da lief kein Radio, sondern ganz gezielt Musik, die ich aussuche jeden Tag.
Ja, und die hatte ja schon.
Man sollte sich einfach entspannen können. Auch, ja. Und wenn es nur ein Cappuccino ist, 5 Minuten sich mal hinsetzen nach dem Einkauf. Und manche haben halt dann da Stunden verbracht. Ne? Hat sich auch ganz schnell, viele alte Stammgäste sind wiedergekommen und sind dann neue Stammgäste geworden. Manche hast du jeden Tag gesehen, ne?
Ja, da haben wir uns ja, wir hatten es ja, also wie es halt so ist im Leben, manchmal eine Zeit lang aus den Augen verloren.
Ja.
Da haben wir uns ja dann auch wieder getroffen quasi.
Ja, ja.
Und ich glaube, mit einer der ersten Sätze, die ich zu dir gesagt habe, ist, mein Gott, hier müsste man eigentlich mal Beat Lounge machen.
Ja, ja, ja.
Weil es genau diesen Flair, da lief aber auch diese Beat Lounge angelehnte Musik, sage ich mal.
Ja.
Und das wäre wieder so eine perfekte Location gewesen, wo man hätte, wie in der Rodeo Bar, gut eine Beat Lounge Party machen können. Wollten wir auch immer machen.
Wollten wir
mal
machen, aber gut.
Haben wir nicht umgesetzt, weil
das Leben hat andere Pläne.
Das Leben hat andere Pläne und vor allem kam ja etwas, du hast ja gerade gesagt, 2019 bist du damit gestartet.
Ja, genau. Hab den Sommer damit genommen und dann der erste Winter war sogar richtig gut. Also was so die Umsätze und so anging und auch vom eigenen Gefühl her. Und man hatte natürlich auch eine ganz andere Dynamik. Ne? Also das erste halbe Jahr hat man da durchgearbeitet und das hat einem nichts ausgemacht.
Hattest du Mitarbeiter eigentlich zu dem Zeitpunkt?
Aushilfen.
Aushilfen.
Ja, ansonsten haben meine Freunde und ich alles gemacht.
Ja,
auch um die Kosten so möglichst klein zu halten am Anfang, weil man ja gar nicht wusste, ist ja schon immer ein Abenteuer, wenn man sich zu diesen Schritt entscheidet. Wir wollten einfach so gut wie es geht, die Kosten, die Betriebskosten klein halten.
Ja, jetzt die Frage, als du selber kalkuliert hast, hast du da deine Rezepte kalkuliert?
Ja, natürlich. Ja,
wie gesagt, natürlich ist das nicht.
Achso, ja, cool. Also für mich war es natürlich, dass ich das vernünftig kalkuliere. Und das ist dann aber auch der Vorteil, dass man das aus dem elterlichen Betrieb und weil ich bin ja damit aufgewachsen, das schon in die Wiege gelegt bekommt, sozusagen, wie man das so schön sagt, dass man da vernünftige Preise kalkulieren muss.
Ja, dein Vater ist ja ausgebildeter Koch, ne?
Ja.
Und nee, ich hatte deswegen, bin ich auf diesen 2019 so rumgeritten, weil ja viele wahrscheinlich sich dann erinnern können, was 2020 kam. Also da ist ja 2019 denkbar ungünstiger Zeitpunkt, um in eine Selbstständigkeit zu starten.
Ja, allerdings, und es gab ja auch das alles nicht umsonst und man hatte ordentlich Geld investieren müssen. Und dann kam 2019 ganz anders. Ja,
2020 kam ganz anders.
Ja, 2020, genau.
Kam dann Corona.
Ja.
Aber was bei dir, du hast ja gerade gesagt, du hattest sogar einen guten Winter.
Ja.
Na, das hätte man ja nicht unbedingt vermuten können, weil bei Eisdielen weiß man ja immer.
Habe ich auch gar nicht so vermutet, aber.
Weiß man ja immer eine.
Und sogar Weihnachtsfeiern dann gemacht.
Und Saisonalität.
Dann auch ganz klassisches deutsches Essen angeboten mit Wildbraten und Gänseessen und also das sowas lieben die Leute einfach, ne? Wenn du dir Mühe gibst und das ist geiles Essen und gute Qualität, da hat man da echt gute Umsätze fahren können im ersten halben Jahr.
Ja, das hätte man natürlich auch andererseits als aus Gastsicht wahrscheinlich nicht jetzt von dem Laden erstmal erwartet.
Das war immer so ein bisschen Geheimtipp und sollte es auch immer bleiben.
Ja.
Ne? Das war auch vorher bei dem Vorbesitzer auch schon so.
Der hatte auch Essen schon?
Ja, das war ähnlich. Die haben am Anfang, das sollte ursprünglich so ein kleines italienisches Stehcafé werden.
Ja.
Wo du mal schnell deinen Cappuccino trinkst, Espresso im Stehen, wie man das aus Italien kennt, diese kleinen Stehcafés. Aber die Deutschen sind da sehr gemütlich und möchten sich gerne hinsetzen, sich Zeit nehmen. Und dann war das auch bei dem Vorbesitzer so, dass er dann plötzlich immer mehr und mehr Essen angeboten hat und die Leute gezielt zum Essen kamen. Also im Prinzip habe ich das Konzept übernommen, aber mein Stil und mein Leben da einfließen lassen.
Ja.
Auch so wie der Laden dann aussah und so. Dass man hat natürlich die italienischen Grundeinflüsse noch gesehen, ne? Aber ich glaube, das war schon ich, dieser Laden hat schon mich wiedergespiegelt, auch durch die vielen Reisen, die man so gemacht hat und so.
Ja, er ist auch cool, also wenn da sowas Authentisches.
Ja.
Gerade wenn es diese Läden sind, wo der Besitzer ja noch der Kopf dahinter ist und das Aushängeschild.
Ja.
Und du hast ja gesagt, du hast innerhalb von wenigen Wochen, Monaten von der willst du das machen bis zur Umsetzung.
Ja.
Ging auch, weil du hast gerade schon gesagt, es wurde viel investiert, aber das kam jetzt nicht über eine Bank, sondern.
Das war ein privates Darlehen durch den alten Eigentümer.
Durch den alten
Dass man Eigentümer. Da das Inventar übernommen hat.
Ja, was auf der einen Seite erstmal gut ist, weil man sehr schnell starten kann.
Genau.
Jetzt mal kurz zurück dann zu Corona. Und ich hatte ja schon gesagt, es gibt bessere Zeitpunkte, um zu starten.
Ja.
Alleine, weil klar die Gastronomie hart betroffen war, es eigentlich für, ich sage jetzt schon mal, längerfristig bestehende Gastronomen gab es schon gute Hilfsangebote.
Das stimmt,
von der Bundesregierung, muss man sagen. Ja. Du bist natürlich am Anfang aus dem Raster rausgefallen, weil du noch nicht lang genug selbstständig warst.
Bei mir war es echt so, dass ich irgendwie meine Gründung, also die Gewerbeanmeldung war am 1.7. und der Stichtag war der 30.6. oder sowas.
Ja.
Also bei der ersten Hilfe bin ich halt komplett rausgefallen.
Ja, was da echt schon hart ist auf jeden Fall.
Ja.
Du hattest dann noch das Glück, meine ich mich zu erinnern, dass du es gesagt hättest, dass du auch dadurch, dass du selber, hast ja auch gerade gesagt, überrascht warst, dass der Winter so gut lief, hattest du erstmal ein ganz gutes Polster dir aufgebaut.
Erstmal hatte ich ein bisschen Puffer, aber das ist dann halt aufgebraucht. Ne?
Ist dann aufgebraucht, weil du hast ja offen gelassen, ne?
Das, was man auflassen durfte.
Ja.
Im Frühjahr 2020 war ja erstmal dicht.
Genau.
Bis zum, ich glaube, es waren 8 Wochen. Ich glaube, es war irgendwas Mitte April bis Mitte Mai irgendwie. So waren ziemlich genau 8 Wochen.
Ja.
Und dann dachte man ja, okay, es geht weiter, ne? Und der Sommer lief auch gleich wieder voll an. Haben wir direkt die gleichen Umsätze wieder gefahren wie vorher. Und Vollkatastrophe war dann eigentlich dann, das war der 1. November bis 1.7., also 8 Monate am Stück war halt komplett zu.
2020 bis 2021.
Ja, und das war eine Vollkatastrophe. Ja. Ne? Also wie will man das, kann mir auch keiner erzählen, wie das jemand irgendwie auffangen soll. Selbst Unternehmer, denen es finanziell besser geht, also diesen Umsatz, den du verlierst, das holst du nie wieder auf.
Ja, und du hast ja dann auch viel versucht. Ne? Du hast ja dann auch liefern.
Alles, ja. Ich habe das, was ging, hab mich da auch jeden Tag in den Laden gestellt, damit die Leute merken, der ist offen. Manchmal für 0 Euro, manchmal für 20 Euro. Einfach nur, damit die Leute merken, der Laden, der existiert noch, ne? Und ich bin noch da.
Ja. Ja, aber das war natürlich auch ein Zeitpunkt, wo auch die potenziellen Gäste ja hochgradig verunsichert waren.
Ja,
im zweiten.
Nee, ich mache da keinen Vorwurf, dass nichts los war oder so, ne? Aber man hat sich da schon sehr im Stich gelassen gefühlt seitens der Regierung.
Ja, obwohl du da dann ein bisschen Hilfe bekommen, also finanzielle Hilfe, aber die.
War in meinem Fall nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, also das hat nicht wirklich. Das hat das Ganze vielleicht so ein bisschen verlängert.
Ja.
Aber wirklich die Betriebskosten konntest du damit auch nicht decken.
Ja, was glaube ich dann neben dem Finanziellen immer eine Herausforderung ist, ist ja auch mental.
Ja, die eigene Motivation.
Die eigene Motivation,
definitiv.
Weiter fortzuführen, weil gerade, hast du gesagt, 8 Monate oder 7 Monate, ist ja auch egal, ob 7 oder 8, es ist auf jeden Fall eine extrem lange Zeit, voll Unsicherheit und.
Ja. Naja, und Gewohnheiten, das hat man ja auch in der Pandemie gemerkt, ne? Gewohnheiten ändern sich auch. Und wenn so Dinge lange zu sind, die Menschen suchen sich andere Bereiche, wo sie sich irgendwie freizeittechnisch irgendwie beschäftigen können.
Ja.
Das hat man schon gemerkt. Also auch im ersten kurzen Lockdown hat man das auch schon gemerkt, dass manche Gäste hat man seitdem nie wieder gesehen. Natürlich generierst du auch immer viele neue Stammgäste und neue Gäste. Manche haben sich dann was anderes gesucht, ne? Wo sie ihre Freizeit mit beschäftigen. Und das ist natürlich in so einem kleinen Ort dann schwierig.
Ja, absolut. Vor allem, es setzt, glaube ich, auch so ein natürlicher Kreislauf, sage ich jetzt mal ein, wenn man jetzt versucht, jetzt erstmal das zu retten, was zu retten ist, und du musstest ja dann irgendwie agieren.
Ja.
Und du gehörst jetzt auch zu den Leuten, die jetzt nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern du hast ja viele Dinge auch ausprobiert. Aber es war ganz natürlich, dadurch, dass du eh schon wenig Personal hattest, die auch kein Personal mehr leisten konntest, alles alleine machen musstest du deinen Laden halt so anpassen, dass er für dich alleine funktioniert.
Damit ich es alleine einfach auf die Kette
Karte zu reduzieren, was dann für Frustration auf Gastseite gesorgt hat, weil die ihre geliebten Gerichte auf einmal nicht bekommen haben. Und dann ist es tatsächlich so, ich glaube,
man verliert einfach viel Umsatz
zum
Teil, weil man es einfach nicht schafft, personell.
Ja. Gäste haben auch nicht immer Verständnis dafür, dann, dass das auf einmal weg, obwohl in der Pandemie hatten die schon viel Verständnis. Aber klar, wenn die gewohnt waren, da ihr Gericht zu essen, das gibt es nicht mehr, dann kommen sie halt nicht wieder.
Richtig. Ne?
Und das ist dann.
Es gibt genug Menschen, die einfach nicht flexibel genug sind.
Ja.
Und die bleiben dann weg.
Und das ist dann so ein Teufelskreislauf. Ich hatte dich gefragt beim letzten Mal, als wir dieses Vorgespräch gemacht haben, was du hättest vielleicht anders machen können oder wo du sagst, da war vielleicht ein Fehler. Weißt du noch, was deine Antwort war?
Ja, gut, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es halt umgesetzt oder wäre vielleicht nicht in die Situation gekommen, wie es dann gekommen ist. Aber man hat sich schon in den Kopf zerbrochen. Ne? Es ist schwierig, da jetzt eine andere Antwort zu geben.
Ja.
Nee, also ich habe nochmal versucht, vielleicht, ob mir was anderes einfällt, aber.
Nee, ich fand deine Antwort so bezeichnend, weil das passt jetzt eigentlich genau an diese Stelle auf.
Mhm.
Du hättest gesagt, ich hätte freundlicher zu den Gästen sein können.
Das ist ein Punkt vielleicht, ja.
Aber ich glaube
auch so ein Kreislauf, weil man finanziell und mental so belastet ist und sich jeden Tag, wenn man aufschließt, hofft, heute mache ich hoffentlich genug Umsatz.
Und dann hört man.
Stellt man unter so einem Druck.
Ja, ich wollte darauf hinaus, weil genau das, was du beschreibst, und dann kommt vielleicht gerade der Gast, der sich darüber beschwert, dass es jetzt gerade sein Gericht oder diese Eissorte oder was auch immer immer nicht gibt, dann ist es da schon immer schwierig. Aus professioneller Sicht muss man natürlich sagen, ne, eigentlich muss man da cool bleiben und so weiter.
Ja, das sehe ich auch so. Es ist auch, der Laden hat auch von mir gelebt, aufgrund dieser Aufmachung und der Größe. sind die Gäste auch, also vor allem die Stammgäste, auch wegen mir gekommen. Ja, und auch zum Quatschen gekommen. Und das hat man auch manchmal gerne gemacht. Mal mehr, mal weniger. Und bei dem einen Gast gerne, bei manchen nicht so gerne, aber gehört dazu. Und das weiß ich auch. Aber das gelingt dir halt auch nicht immer jeden Tag, ne?
Ja.
Also schon gar nicht, wenn man da finanziell oder wie auch immer unter Druck steht.
Ja, da fällt mir gerade ein totaler Random-Einwurf jetzt, aber wir haben früher immer das Lied von Nico Suave, Barkeeper, gefeiert, wo es ja genau auch um diese Thematik geht.
Ja, genau.
Ja, aber ich glaube, auch das ist dann so ein Kreislauf, weil wenn, das ist dann auch Fluch und Segen zugleich, ja, also wenn du so dieses Aushängeschild bist, du jetzt aber Mindset-mäßig, auch so ein überbewertetes Wort zurzeit, Mindset, aber ist ja dann in dem Fall so, wenn du nicht mehr diese Fröhlichkeit und so weiter ausstrahlen kannst und den Gast so willkommen heißen kannst, weil du halt einfach so zugeballert bist mit anderen Dingen, dann ist es vielleicht gar nicht mal so, dass auch die Gerichte nicht mehr da sind, die man haben will, wenn man dann denkt, okay, jetzt ist der, mit dem ich eigentlich immer cool war, auf einmal irgendwie so ein bisschen krantelig und so. Aber trotzdem hast du ja für dich nicht gesagt, lasst mich alle in Ruhe, sondern hast du für dich überlegt, wie kann ich das Ganze noch retten?
Ja, ja, genau.
Und da kam mir dann wieder erstmal vermeintlich ein glücklicher Umstand, dass du wieder angesprochen wurdest.
Ja, genau, das war ganz interessant. Und wenn es scheiße läuft, dann muss man halt expandieren, ne? Habe ich mir so gedacht.
Absolut.
Kennt man ja viele Vorbilder, die das oder große Unternehmen, die das ähnlich machen. Und das war eigentlich auch interessant. Das wäre eine ganz tolle, große Sache geworden, wenn es hätte was werden können oder hätte man es wirklich umsetzen können. Hätte sich um ein Hotel mit Restaurant und großem Biergarten und Ferienwohnung auch in Fritzlar gehandelt, direkt am Marktplatz.
Ja, Top-Lage.
Ne? Du hast es dir ja mal kurz angeguckt, von außen zwar nur, aber das war immer der Spot und das Hotel in Fritzlar. Und da hätte man auf jeden Fall was Tolles umsetzen können. Zumal auch 2024 dann der Hessentag in Fritzlar ist. Und spätestens dann hätte sich das wahrscheinlich rentiert, dass man da was hätte investieren wollen.
Ja, aber das ist dann eher aus Gründen gescheitert, wegen Auflagen und ich weiß nicht.
Ja, man hat da leider, der Eigentümer dieses Objekts hat nicht unbedingt nur Freunde in Fritzlar.
Okay.
Also der Neidfaktor ist da in so kleinen Orten leider doch sehr hoch. Ich finde, man muss die Menschen immer so nehmen, wie sie sind. Und ich kam immer sehr gut mit ihm zurecht. Und er hat interessante Visionen gehabt für dieses Hotel und hatte mich dann einfach angesprochen, weil er mein Konzept so cool fand. Und mich als Gastronom anscheinend habe ich dann doch ein paar Sachen richtig gemacht, wenn mich so jemand anspricht.
Da war es gerade gut drauf, als er da war.
Da war ich gut drauf, ja, anscheinend. Und ja, dann ging das sogar schon in die Planungsphase und auch Finanzierungsphase. Man hatte schon mir das Vertrauen gegeben und einen Schlüssel gegeben und dass ich da schon wirklich konkret mit einem befreundeten Architekten mal durchgehe und sowas. Und da hätte auf jeden Fall was Tolles entstehen können. Aber letztendlich ist es dann aufgrund von zu viel Gegenwind, Bürokratie und aufgrund dessen hätte es alles viel zu lang gedauert. Und letztendlich ist mir dann der Finanzierer abgesprungen.
Ja.
Ja, weil es ihm einfach zu lang gedauert hat, weil das war auch wieder über eine Privatperson, der hätte mir gerne Summe X dazugegeben, die das Ganze finanziert hätte und der hat dann einfach was anderes mit seinem, also wie das halt ist, Unternehmer, die die Möglichkeit haben, was zu investieren, die möchten mit ihrem Geld arbeiten.
Ja.
Und der hat sich dann andere Möglichkeiten gesucht, weil es ihm einfach zu lange gedauert hat.
Ja. Und das war aber so dein Rettungsanker auch für dein eigenes.
Ja, ich hatte mir dann, genau, ich hatte mir in dem langen Lockdown überlegt, unter diesen Umständen, weil mir auch bewusst war, man darf da nicht so naiv sein, dass, dass man jetzt einfach hofft, ja, nächstes Jahr wird alles besser. Wird es einfach auch nicht. Das zeigt ja auch jetzt die Zeit, dass es vielleicht auch eher noch ein paar Jahre schwierig wird oder noch schwieriger. Hatte ich mir einfach geschworen eigentlich, dass es unter den Umständen mit der Bar Venezia, De Baristro übrigens, das wollte ich noch erwähnen, da steckt nämlich auch alles drin, Bar, Restaurant, Bistro und spielt auch so dieses, mein Lebensstil so wieder. Das wollte ich eigentlich, das Konzept da im großen Stil umsetzen. Mhm. Ja.
Ja, so, dann kam es immer zu dem Punkt, wo jetzt klar war, okay, mit dem großen Konzept klappt es nicht.
Ja.
Dann hast du für dich direkt den Entschluss getroffen, dann beende ich das jetzt?
Ja, für mich, also nee, eigentlich war das vorher schon klar, dass ich den kleinen Laden unter den Voraussetzungen nur noch die Saison zu Ende mache, sprich okay. den Sommer.
Ach so, okay.
Bis, ja. je nach Wetter, ne? Jetzt, letzten September war das Wetter nicht so toll, den hätte man im September wahrscheinlich dann dicht gemacht oder so. Und dann hätte ich sowieso zugelassen.
Ja.
Also für mich war einfach vor der Vorsaisonstart schon klar, das Geschäftsjahr lasse ich dann im Herbst auslaufen.
Okay.
Und werde auch nicht wieder eröffnen.
Ja.
Zumindest nicht die kleine Bar. Nee, das stand schon fest.
Und da hattest du ja noch, dass du das investiert. Der Verkäufer hat dir
ja.
Lieferantendarlehen, nennt man das ja so,
ja.
gegeben.
Ja.
Und hast du mit dem dann schon gesprochen? Hast gesagt, okay.
Ich habe die ganze Pandemie durch mit dem schon immer versucht, das Gespräch zu suchen. Ne? Der war entweder in Italien, hat Urlaub gemacht.
Sei ihm gegönnt.
Sei ihm gegönnt, ne? Der hat 40 Jahre lang dafür gearbeitet und auch gut Geld verdient. Das kann man sich auch gönnen dann, ist völlig in Ordnung. Der wollte dann halt, war halt nicht gesprächsbereit. Ne? Der hat das irgendwie nicht verstanden, dass ich mich da in so einer schwierigen Situation, vor allem finanziell, befinde.
Ja.
Na, das Mentale, dass es einem dann mental schlecht geht, das kommt automatisch.
Ja.
Ne, weil ich bin nicht so ein Mensch, der das so wegschieben kann, sondern ich mache das immer mit mir aus. Und da geht es einem dann halt nicht so gut mit. Ne?
Ja. Hattest du da schon eine Lösung für dich, wie, wenn du jetzt davon ausgegangen wärst, dass mit dem zweiten Laden hätte funktioniert, wie du den kleineren Laden dann abgestoßen hättest? Hätte der verkauft werden sollen? Oder?
Ich hätte den eigentlich dann mit finanziert, ne, durch den große, durch den, ja. also das ich war mir sicher, wenn man das schafft, das umzusetzen mit dem Hotel, dass das so einschlägt und so gut funktioniert, auch finanziell, dass man den zweiten Laden als Abschreibungsobjekt mitzieht.
Ja, okay.
Ist ja nicht so verkehrt, steuerrechtlich.
Ja, absolut. Weil ich wollte noch darauf hinaus, das war ja nicht deine Intention, den Schritt zu gehen, der dann für dich
Ich hatte Wege gesucht, wie es weitergeht. Also,
ja.
Weil ich gesehen habe, so geht es nicht weiter. Also habe ich mir versucht, weil viele Wege führen nach Rom, irgendeinen anderen Weg zu suchen, dass es halt eben weitergeht und nicht, dass man aufhört.
Ein fettes Brotlied, was wir früher auch viel gehört haben. Viele Wege führen nach Rom.
Geiles Konzert damals im Hotel Reis.
Definitiv. Mein Gott, wir können auch immer so abschwelgen. Ne?
Alte Männer.
Und jetzt kam es nicht dazu.
Ja.
Dann war für dich, hat es ja eh schon den Entschluss getroffen.
Ja, genau.
Okay, die Bar führe ich auf gar keinen Fall weiter.
Dann habe ich halt noch versucht, dass ein vernünftiges Gespräch mit dem Finanzierer sozusagen, mit dem privaten Finanzierer, der halt auch dann der alte Eigentümer war, noch zu führen, aber da war er irgendwie nicht so gesprächsbereit und hat auf stur geschaltet.
Ja, und dann war für dich klar, dass du den Weg in die Insolvenz gehst?
Jein. Man hat sich natürlich damit auseinandergesetzt, ne? Aber ich bin dann zu einem Anwalt gegangen, weil ich mich habe anwaltlich beraten lassen wollen, wie man da am besten vorgeht. Und der hat dann mir nahegelegt, dass ich doch vielleicht mal zu einer Fachanwältin gehen sollte, die sich mit Insolvenzen auskennt. Ja, das ist eine Fachanwältin für Insolvenz.
Ja, weil das ist ja das, was mir, also Mandanten oder Kunden von mir, die in die Selbstständigkeit gehen wollen, das ist ja immer deren größte Sorge. Ne?
Ja.
Also die gefühlt gibt es für die ja immer nur zwei Punkte. Entweder werden sie mega reich oder sie gehen in die Insolvenz.
Also, dass ich reich werde mit Gastronomie, habe ich nie gedacht, nicht in dieser Region.
Nee, das meinte ich, mein ich auch gar nicht auf dich bezogen.
Nein, ich meine, also so naiv darf man nicht sein.
Ja. Aber was ja hier ist, erstmal schön zu hören ist, und deswegen ist mir auch wichtig, diese Folge hier aufzunehmen, dass du ja wirklich erstmal viel versucht hast, um diese Insolvenz abzumelden, weil das abzuwenden.
Ja, muss man ja.
Also. Ja, aber das haben viele nicht so im Kopf, weil deswegen habe ich
auf
das
auf der anderen Seite darf man nicht so naiv sein und das nicht als Mittel vielleicht nutzen.
Ja, klar, auch da kann man drüber diskutieren, aber klar, wenn es keine andere Alternative gibt und je nachdem, wie hoch auch die Summe ist, ne, irgendwann gibt es ja vielleicht dann auch
keine Möglichkeit. Es geht auch ein bisschen um den eigenen Frieden mit sich selber.
Ja.
Weil man sonst einfach, also das waren schon echt schwierige Monate. So, auch vor allem die Zeit, wo jetzt wirklich dann komplett geschlossen war und so. Also da ist schon nicht so einfach, dass man immer positiv bleibt.
Absolut, absolut. Das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Aber man kann ja auch stolz sein, wenn man es selber schafft, ohne in der Insolvenz zu gehen.
Ja, natürlich.
Jetzt ist es bei dir noch ein bisschen so die Besonderheit, oder andersrum gesagt, also ich bin eher ein Verfechter, aber ich glaube, das haben wir schon mal drüber gesprochen, dass jemand, der es immer versucht, erstmal irgendwie selber zu schaffen, weil ich immer finde, es trifft auch, wenn man in Insolvenz geht, ganz, ganz viele, ich sag mal in Anführungsstrichen, unschuldige Menschen,
natürlich,
die dann auch wiederum Geld verlieren. Das ist ja so natürlich dieser Kreislauf. Jetzt ist bei dir die Besonderheit ja, dass du versucht hast, andere Wege mit dem zu finden, der Hauptgläubiger von dir ist. Also nicht, dass ich ihm jetzt wünsche, dass er da Geld verloren hat, aber manchmal ist es so, ich glaube, er hätte sich dann auch besser gestellt, wenn er auf eine andere Lösung war. War es ja lösungsbereit.
Ja, ein bisschen stand ihm sein Ego im Weg. Muss man ja so sagen.
Ist ja dann oft so, deswegen habe ich an der Stelle, klar, auch Mitleid, weil er da Geld verloren hat, aber nur so ein halbes Mitleid.
Ja.
Ist dir zugute gekommen, die Diskussion habe ich oft, ob das jetzt ein Fehler war oder kein Fehler war, die Insolvenz von 7 auf 3 Jahre zu verkürzen. Also aus meiner Sicht führt es dazu, dass man schneller drüber nachdenkt, in eine Insolvenz zu gehen. Hätte es bei dir einen Unterschied gemacht, ob 7 oder 3 Jahre ist?
Ja, natürlich habe ich darüber nachgedacht und ich bin schon froh, dass man unter bestimmten Voraussetzungen, die bei mir greifen, dass man nur diese 3 Jahre Insolvenz hat, plus wohlwollendes Jahr und so, aber erleichtert die Entscheidung natürlich schon, ne, weil so die Zeitspanne geht halt schon schnell rum, ne? Das merkt man schon.
Ja,
wie ist dann. Aber was für mich wichtig war, dass ich mich mit dieser, das war eine Fachanwältin für Insolvenzen, also für Insolvenzrecht, die hat mir so ein bisschen die Angst davor genommen, dass es jetzt keine Schande ist, dass man diesen Schritt geht. Ne, man sollte sich das wohl überlegen, aber es ist natürlich ab einer gewissen Höhe von einer Schuldnersumme eigentlich der einzige Weg, dass du wieder auf die Füße kommst.
Ja, nee, als Schande würde ich es auch nie bezeichnen.
Da muss man auch einfach ehrlich zu sich selber sein und dann fängt man wieder von vorne an.
Ja.
Und das ist ein, mein Gott, also.
Ja. Nee, also
es führt dazu, dass ich wieder besser schlafen kann und es mir wieder besser geht und ich konnte wirklich mit gutem Gewissen den Laden abschließen und das abgeben.
Ja, nee, so sollte es auch von mir nicht rüberkommen. Ich würde das lieber als Schande bezeichnen.
Nein, so habe ich das auch nicht verstanden.
Nee, auch genauso, wenn Menschen aus welchen Gründen auch immer ihre Selbstständigkeit aufgeben. Also ich würde das auch nie als Scheitern oder so bezeichnen. Das passiert ja auch ganz schnell.
Nee, im Gegenteil, jemand hatte Mut, was umzusetzen. Absolut. Und
das muss man wie bei,
ich habe damals die Chance einfach ergriffen und es einfach gemacht. Was für mich aber auch, also für mich persönlich und für meine persönliche Entwicklung auch wichtig war, weil man eben endlich mal aus diesem elterlichen Betrieb rauskam und auch eine ganz andere, wie das oft so ist im Leben, mit Abstand in vielen Bereichen, ob das privat ist oder geschäftlich, einen anderen Blick für Dinge bekommt.
Ja, nee, ich wollte da nur mal drauf hinaus, weil ich nehme jetzt bewusst wahr, ich habe ja sehr viel logischerweise durch meinen Job mit selbstständigen Unternehmern und so weiter zu tun. Und gerade jetzt auch in Zeiten von Corona und jetzt wieder der neuen Krise Ukraine, Energiekosten und so weiter und
ich
so fort. Es,
ich denke, es werden leider noch einige Folgen, die diesen Schritt aber gehen werden müssen.
Ja, weiß ich gar nicht, ob die müssen. Das mag sein, aber es ist ja höchst unterschiedlich, wie Menschen auf eine Krise reagieren.
Ja.
Du musst ja schon hart gefestigt sein, das muss man ja einfach mal sagen, durch so Krisen durch. Und das lernt man ja mega gut in der Selbstständigkeit.
Da lernt man vor allem viel über sich selber. Also.
Ja, absolut, aber du gehst ja immer mal durch Krisen durch. Und es ist ja cool und mega, also fördert das Selbstbewusstsein, man ist stolz, wenn man durch so eine Krise durch ist. Aber was ich jetzt merke, seitdem dass diese Insolvenzfrist verringert wurde, dass zu schnell das Wort Insolvenz in den Mund genommen wird. Mhm. Also es wird gar nicht mehr drüber nachgedacht, gibt es nicht eine andere Alternative,
die ich machen kann? Ja, ich habe da schon Nächte drüber nachgedacht.
Und ja, das glaube ich auch. Und du hast ja auch versucht abzuwenden mit zweiten und so weiter und so fort. Aber es ist mittlerweile ist es wirklich so, da läuft irgendwas nicht und dann ist sofort, ja gut, dann werde ich halt
Insolvenz. Das ist dann der falsche Weg, sich überhaupt selbstständig zu machen.
Ja,
also so nach dem Motto, okay, wenn es nicht läuft, melde ich Insolvenz an.
Das wird das auch so oft also so schnell jetzt als Druckmittel benutzt, ne? Wenn es da irgendwie Differenzen zwischen Vermietern oder auch zwischen Franchise-Nehmer-Franchise gibt, dann melde ich halt Insolvenz an.
Ja.
Wo ich mir denke, hä, okay. Und vor allem, es ist auch so glaubwürdig dadurch, dass viele Menschen, für die ist das auf einmal eine Option, weil es nur noch in Anführungsstrichen 3 Jahre sind. Ich möchte es trotzdem nicht haben, wenn ich es vermeiden kann. Richtig. Aber ich bin völlig bei dir. Es gibt Situationen, da ist es einfach nicht vermeidbar. Und ich maße mir auch nicht an, wenn es für denjenigen das richtig ist, ne, dann feel free, dann soll er es machen. Aber auch um vielleicht mal die Angst vor dieser Insolvenz zu nehmen, wie war diese Phase für dich? Als du dann gesagt hast, okay, zu der Anwältin, dann gehen wir jetzt die Wege.
Naja, dann hast du erstmal das Bürokratische, ne? Da muss er, das ist halt in Deutschland auch immer nicht ganz so einfach. Und da war ich aber ganz gut beraten durch sie und das hat die alles gemanagt. Also natürlich kostet das auch wieder Geld, aber sollte man sich da schon vernünftig und professionell beraten lassen. Ja. Weil man da auch viele Fehler machen kann, ne?
Wie lang war diese Phase dann? Also von,
ich meine. Naja, man hat ja dann, man muss auch aufpassen, dass man immer nicht in die Insolvenzverschleppung gerät. Ne? Da hat man 8 Wochen Zeit, bis man erkennt, dass es eigentlich jetzt Zeit wäre, dass man Insolvenz anmelden sollte, weil sonst kriegt man da schon relativ Probleme mit der Staatsanwaltschaft, die da zuständig ist. Und das dauert dann aber schon seine Zeit. Ne? Also es dauert bis zu 13, 14 Wochen, bis man da dann Entscheid bekommt.
Ja.
Aber es geht eigentlich alles automatisch.
Und als das dann...
Die in Fritzlar, das zuständige Amtsgericht, die waren da relativ schnell. Also es hat jetzt 10 Wochen gedauert.
Okay. Weißt du noch, wie das Gefühl für dich dann war, als das durch war?
Für mich war es schon die Befreiung vorher, als ich einen Schlüssel abgegeben habe. Weil für mich war da war ja schon klar, dass ich das dann jetzt aufgebe.
Ja.
Okay. Da war auch dann eigentlich der Entschluss schon gefasst.
Ja. Ja. Und jetzt bist du aber wieder...
Jetzt bin ich wieder im Angestelltenverhältnis. Das kam auch... ich musste dann auch einfach eine Entscheidung treffen, weil ein Freund, der Unternehmer ist, hatte mir einen Job angeboten, weil er gerade sucht. Und er hätte sich natürlich sonst jemand anders gesucht. Ja. Ja, also er hätte einfach dann weitergesucht nach Personal. Und das hat die Entscheidung natürlich ein bisschen leichter gemacht, weil man nicht in so ein Loch der Arbeitslosigkeit oder sonst irgendwas fällt, sondern für mich ist immer wichtig, dass es weitergeht irgendwie. Ne, also ob das jetzt im Leben ist oder beruflich oder und ja, jetzt bin ich wieder Angestellter.
Ja, ist doch cool. Dann die Abschlussfrage zu dem Real Talk Teil. Könntest du dir noch mal eine Selbstständigkeit vorstellen oder ist das für dich jetzt völlig ausgeschlossen?
Jetzt erstmal bin ich eigentlich ganz froh, so wie es ist, weil ich Unmengen von Lasten abgefallen, auch dadurch, dass dieser Antrag durch ist und so, weil man einfach, ich kann endlich wieder beruhigt schlafen, habe freie Wochenenden, abends um 18 Uhr bin ich zu Hause, das genieße ich eigentlich erstmal richtig, kann es manchmal immer noch nicht glauben, dass ich wie heute an einem Samstag hier mit Thorsten sitze, anstatt in meiner eigenen Bar 10 Stunden arbeiten zu müssen. Also ich genieße einfach auch meine Freizeit, mein Privatleben wieder.
Ja, sehr schön. Es gibt jetzt noch 2 Kategorien hier in diesem Podcast immer. Mhm. Die eine, die sollte dir auch sehr entgegenkommen, nennt sich Freestyle. Ja. Da geht es darum, dass ich dir einfach 2, 3, 4, muss ich mal überlegen, Begriffe gebe, Halbsätze und du sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt. Kann ganz kurz sein, okay, kann lang sein, so viel wie du was dazu sagen willst. Die 2. Kategorie nennt sich dann Props. Mhm. Da geht es darum, dass ich dir einfach mal bitte, irgendwie einen Songtitel zu empfehlen, der dich besonders motiviert, inspiriert und ein Buch, weil wir noch aus der Zeit kommen,
wo er lesen kann. Aber Bücher gelesen hat, ja.
Wir fangen erstmal mit dem Freestyle an. Mhm. Wenn ich dich fragen würde, und das tue ich jetzt auch mit, ich weiß, dass es immer nervig ist, wenn man sich auf eine Sache konzentrieren muss oder fokussieren muss, die man nennt. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Eigenschaft eines Unternehmers? Was sollte er zwingend mitbringen?
Das Kaufmännische.
Das Kaufmännische?
Ja. Und Leidenschaft für das, was er da macht.
Sehr gut.
Ja, also lassen wir so stehen.
Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ja, die richtige Idee braucht die richtige Zeit. Ne? Es hätte auch sein können, dass das in einer anderen Stadt funktioniert.
Ja.
Das weiß man halt leider vorher nicht.
Okay. Und was ist für dich unternehmerische Freiheit?
Dass ich entscheiden kann, wie und womit meine Geschäftsidee umgesetzt wird.
Okay. Dann kommen wir zu Props. Hatte ich ja schon gesagt. Einmal kannst du anfangen, entweder im Buch oder Musik, wie du magst.
Puh. Musik, da gibt es so viele gute. Was mich motiviert? Gute Frage. Hast du eins, Thorsten?
Ich hab ganz viele.
Siehst du, ich habe auch ganz viele. Das ist das Problem. Ich kann höchstens sagen, was ich im Moment höre. Das ist Kendrick Lamar.
Okay, ein bestimmtes Lied davon, weil ich muss auf die Playlist packen.
Ah, okay. Ich bin immer so schlecht in sowas, ne? Wenn ich kann jetzt mitrappen, aber ich kenne den Titel nicht.
Ansonsten sag's mir einfach hinterher, dann packen wir es drauf. Kendrick Lamar auf jeden Fall schon mal. Mhm. Ich hätte bei dir würde mir sofort einfallen, ein Lied von Gangsta.
Ja,
das okay. Hier Big L Rest in Peace.
Weil du das damals so, auf
so,
jeden Fall
so hart wir, immer gescratcht hast die ganze Zeit.
Habe ich tot gespielt, ja, das stimmt. Und generell, oder The Roots oder sowas, ne?
Ja, The Roots. Come in the Light wäre mir auch noch eingefallen.
Ich habe eher einen Werbeslogan, der passt zu, wenn man irgendwie eine Geschäftsidee hat und sowas. Und das ist von einem bekannten Sportartikelhersteller, Just Do It.
Ja.
Das ist.
Von Adidas. Nein, Spaß.
So, also einfach umsetzen, einfach machen, nicht keine Angst haben.
Ja.
Man findet auch immer Wege. Ich habe jetzt leider nicht den Weg aus dieser Krise geschafft, aber für mich persönlich war das ein Ausweg.
Ja. Ja. Gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst?
Was ich empfehlen kann? Es gibt ein Buch, was ich schon dreimal angefangen habe zu lesen, aber es nie beende. Wahrscheinlich aus einem bestimmten Grund, weil ich das so aufheben möchte für mich. Das ist von Max Frisch, Montague.
Okay.
Ich mag so alte Literatur. Das ist eigentlich eine Liebesgeschichte.
Okay.
Ich bin ja so ein alter Romantiker, weißt du. Ja,
natürlich.
Nee, ich liebe diesen, es gibt auch eine Verfilmung dazu, wie das oft so ist. Ich liebe diese Stimmung, die da entsteht.
Okay.
Ja.
Cool. Ja, dann vielen Dank.
Gern. Hat mich gefreut.
Ja, mich auch. Wir hören uns bestimmt nochmal.
Stunde schon rum, oder was?
Über eine Stunde.
Wow.
Bis dahin. Ciao. Ich hoffe, der Real Talk mit Sven hat euch gefallen, hat euch motiviert, inspiriert, Impulse gegeben, hat auch gezeigt, dieses Schreckengespenst Insolvenz, was bei vielen Gründungsinteressierten ja immer so rumgeistert, muss nicht dieses wirkliche Schreckensgespenst sein. Es kann ein völlig okayer Weg sein, eine Selbstständigkeit zu beenden. Das ist keine Schande. Manchmal muss es halt einfach so sein. Und auch wenn das ein möglicher Weg sein kann oder ein mögliches Szenario sein kann, sollte das auf jeden Fall jetzt an alle gerichtet, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, sollte euch auf jeden Fall nicht davon abhalten, wirklich euren Traum in die Tat umzusetzen. Wenn ihr einen Traum habt, wenn ihr Leidenschaft für etwas habt und wollt selbstständig sein, lasst euch nicht davon abhalten, dass es vielleicht nicht funktionieren kann. Viele Dinge können anders kommen, man hat sie nicht in der Hand und auch danach geht das Leben weiter und das ist ja auch wichtig, auch das möchte ich mit diesem Podcast auf jeden Fall zeigen. Haltet an eurem Traum fest, haltet an eurer Leidenschaft fest und wenn ihr sie wirklich, wirklich umsetzen wollt und da Bock drauf habt, klar, denkt drüber nach, es kann schief gehen, es gehört dazu, das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aber meiner Meinung nach, es sollte euch nicht davon abhalten, das dann letztendlich auch in die Tat umzusetzen und mit einer guten Vorbereitung und vielleicht auch mit einer guten Finanzierung, wenn ihr da Unterstützung braucht, sprecht mich gerne an. Aber in jedem Fall sollte man natürlich gut vorbereitet auch in die Selbstständigkeit gehen. Das gehört natürlich völlig dazu. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich bin für heute draußen wie ein riesengroßes Dankeschön an alle Supporter von damals, die Beat Lounge, Chill & Dip, Beat Lounge, Chill & Grill möglich gemacht haben, die ehrenamtlich für uns gearbeitet haben, die nicht in den Genuss kamen, hinterher in den Plattenladen gehen zu können und Platten zu diggen. Das, was offensichtlich, wie ich jetzt aus dem Real Talk mit Sven gelernt habe oder mir wieder ins Gedächtnis gerufen wurde, was wir mit dem Gewinnen aus dieser Veranstaltung oder den Veranstaltungen, den Events gemacht haben. Also vielen, 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 vielen Dank für die Unterstützung damals. Und an alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, vielen Dank, dass ihr zuhört. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächsten Freitag wieder zuhört, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören, und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.